So die nächste Frage. Gab es vor Jesus schon den Heiligen Geist oder Beistand? Also gab es vor Jesus schon den Heiligen Geist oder Beistand? Das sind diese beiden etwas komplizierteren Fragen. Die anderen sind dann einfacher. Einfacher zu verstehen und auch einfacher darzustellen. Das andere ist etwas schwierig. In Bezug auf den Menschen weniger, aber in Bezug auf Gott schon. Hier heißt es jetzt, da man unter dem Heiligen Geist die göttliche Wahrheit zu verstehen hat, die im Herrn, ja der Herr selbst war, nach Johannes 14,6, und da der Heilige Geist aus keinem anderen Ursprung hervorgehen konnte, so heißt es, noch war kein Heiliger Geist, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7,39. Nach der Verherrlichung aber hauchte er die Jünger an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Johannes 20,22. Der Herr hauchte die Jünger bei jenen Worten an, weil das Anhauchen ein vorbildendes Zeichen der göttlichen Eingebung darstellt. Dieses aber ist eine Versetzung in Engelsgesellschaft. Ja, nun kann man sich fragen, oder ich habe mich auch gefragt, hier steht, und da der Heilige Geist aus keinem anderen Ursprung hervorgehen konnte. Was bedeutet das? Gab es vorher keinen Heiligen Geist oder wie ist das jetzt mal zu verstehen? Erst dadurch, dass Jesus verherrlicht wurde, konnte er in die Materie hinabsteigen, ja bis sogar in die dritte Hölle. Durch das göttlich-menschliche erst war das möglich. Das heißt, der Heilige Geist hat hier eine vollkommen andere Qualität angenommen, nämlich die gefallene Schöpfung zu erlösen und zu erretten und ja, überhaupt sich ihr zu nähern. Das war erst durch die Verherrlichung Jesu möglich geworden. So lesen wir bezüglich der Taufe Jesu. Als Jesus getauft wurde, taten sich die Himmel auf und Johannes sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabsteigen. Nach Matthäus 3,16 und Markus 1,10 und Lukas 3,21 und Johannes 1,32f. Dies geschah, weil die Taufe, das ist jetzt nur eine Erklärung, dies geschah, weil die Taufe ebenso wie die Taube die Wiedergeburt und Reinigung bezeichnet. Und hier kommen wir wieder auf unsere Entsprechungsebene. Aber so viel sieht doch wohl ein jeder, sagt Swedenborg hier, dass die Taube nicht der Heilige Geist war und dass der Heilige Geist auch nicht in der Taube war. Im Himmel erscheinen öfter Tauben und die Engel wissen dann jedes Mal, dass sie es mit Entsprechungen der Neigungen und den daraus hervorgehenden Gedanken über die Wiedergeburt und Reinigung bei einigen in der Nähe Weilenden zu tun haben. Daher verschwinden diese Tauben auch sogleich, wenn sie mit den Betreffenden über etwas anders reden oder als das, was während der Erscheinung der Tauben in ihren Gedanken war. Also all diese Bilder, also wie jetzt hier zum Beispiel die Taube, entspricht einer anderen Sache. Das heißt, entspricht einer Neigung oder einer Wahrheit oder einer Erkenntnis und so weiter. Einem Gedanken. Nicht? Also wir als schon so lange hier mit Swedenborg Beschäftigten wissen natürlich, dass er die ganze Heilige Schrift in Entsprechungen, in Bildern geschrieben ist, dass sie im äußeren Buchstabensinn etwas ganz anderes bedeutet als im inneren Sinn. Das heißt, im inneren Sinn sind es die Wege Gottes im Menschen und im geistigen Sinn und im himmlischen Sinn sind es seine eigenen Entwicklungen, die er auf dieser Erde als Jesus Christus durchgemacht hat. Was sind die Kräfte, jetzt die nächste Frage, was sind die Kräfte, die der Herr bei denen wirkt, die an ihn glauben und sich zu seiner Aufnahme bereit und fähig machen? Diese Kräfte sind sehr umfänglich. Wir können uns darüber freuen, denn es sind genau die Kräfte, die wir brauchen, um von einem natürlichen zu einem geistigen Menschen zu kommen. Und die Kräfte sind erstens die Umbildung. Also die Umbildung ist das, wenn wir anfangen, uns mit der Lehre wirklich zu beschäftigen und eine andere geistige Sichtweise der Dinge bekommen. Das heißt, wenn wir das Wort lesen oder wenn wir jetzt Swedenborg oder Lorber lesen oder überhaupt uns mit geistigen Schriften beschäftigen. Dann die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, die ja allein vom Herrn bei Menschen mit natürlich mit dem Wollen und der Mitwirkung des Menschen durchgeführt wird, wo er eben, wie gesagt, von einem natürlichen zu einem geistigen Menschen wird. Die Erneuerung, die Belebung, die Heiligung, die Rechtfertigung, die Reinigung vom Bösen, die Vergebung der Sünden und die Erlösung. Dies geschieht bei Christen durch das göttliche Wort, da dieses das Mittel ist, durch das sich der Mensch dem Herrn Jesus Christus nähern kann und in das der Herr seinerseits eingeht. Ist er doch, wie oben gesagt, das göttlich wahre Selbst und alles aus ihm hervorgehende ist nichts anderes. Durch das göttlich wahre aus dem Guten, also praktisch durch Jesus, das heißt durch den Glauben aus der Liebe, wird der Mensch umgebildet und wiedergeboren und dann erneuert, lebendig gemacht, geheiligt und gerechtfertigt. Und je wie er darin fortschreitet und wächst, wird er vom Bösen gereinigt. Die Reinigung vom Bösen aber ist dann die Vergebung der Sünden. Das kennen wir, das wissen wir, ein langer, lebenslanger Prozess, der natürlich die Mitwirkung des Menschen ununterbrochen auch erfordert. Aber der Herr wirkt an dem Menschen zu jedem Augenblick und man kann sagen, dass er am stärksten da ist, wo wir den freien Willen haben. Denn wir können in jedem Augenblick uns für oder gegen das Gute und Wahre entscheiden. Gutes und Wahres als Begriffe jetzt mal gesagt oder Liebe und Weisheit sind natürlich, weil sie ja den Herrn selbst darstellen, repräsentieren, Unendliches. Und ja, schon bei jedem einzelnen Menschen ist das Gute und Wahre seines Wesens und seines Inneren unendlich, was sich darin ausdrückt, dass wir, wie es heißt, den ganzen Himmel und aber auch die ganze Hölle in uns tragen. Also, wenn man diese Begriffe Gut und Wahr und Liebe und Weisheit und so weiter immer mal so sagt, dann sind das genau die Begriffe, die wir in uns finden müssen, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Eigenschaften, die wir als individuelle Persönlichkeiten, jeder von uns unterschiedlich hat, die müssen wir in uns kennenlernen, damit wir uns selbst kennenlernen und uns in dem, was wir in uns finden, uns Gott dann auch annähern. Und was heißt hier eigentlich genau an den Herrn glauben? An den Herrn glauben heißt nicht nur ihn anerkennen, sondern auch seine Gebote halten. Die bloße Anerkennung ist nämlich nur eine Angelegenheit des Denkens, aus einem gewissen Verstehen heraus. Dagegen gehört das Halten seiner Gebote zwar ebenfalls zur Anerkennung Gottes, aber zur Anerkennung aus dem Willen. Das heißt, ich will die Gebote halten, und wir wissen ja, dass die Gebote auch einen äußeren, einen inneren und einen innersten Sinn haben. Dass also der äußere Sinn der ist, den wir im Buchstaben kennen. Du sollst kein Falschzeugnis, du sollst nicht töten und so weiter. Ehre Vater und Mutter. Aber im inneren Sinn bezieht es sich fast immer nur auf Gott. Wir kennen den inneren Sinn. Ich werde übrigens in Kürze auch über die 10 Gebote die entsprechenden Fragen und Antworten formulieren und hier vortragen. Und da werden wir dann auch über den inneren Sinn noch einmal im Einzelnen und genauer Kenntnis bekommen. Das menschliche Gemüt, heißt es weiter, besteht aus Verstand und Wille. Also, was ich will, das liebe ich auch. Man kann auch sagen Verstand und oder Denken und Wollen oder Verstand und Liebe auch, Neigung, weil der Wille ja das Gefäß der Liebe ist. Weil ich will ja nur das, was ich liebe. Sache des Verstandes ist das Denken, Sache des Willens aber das Tun. Wenn daher der Mensch den Herrn nur aus dem Denken seines Verstandes heraus anerkennt, so wendet er sich nur mit dem halben Gemüt an ihn, hält er hingegen seine Gebote, so geschieht es mit dem ganzen Gemüt. Und das erst heißt Glauben. In allen menschlichen Wollen und Denken, folglich auch in jeder Handlung und Rede, findet sich ein Inneres und ein Äußeres. Übrigens, hier ist es in einer eingeschränkten Form gemeint, aber es findet sich überall, und es ist ein generelles Gesetz. Darum heißt es ja auch, denn eure Werke folgen euch nach. Das heißt, unsere Werke, welche Art auch immer sie sein mögen, sind nicht nur eine äußere Sache, sondern sie sind genau das, was wir in sie hineinlegen, so könnte man sagen. Das heißt, nehmen wir es mal an, wir hätten ein Sozialwerk vor und um mal ein Beispiel zu sagen, und würden aber es nur deshalb initiieren, um entweder Anerkennung zu haben oder sogar Verdienst oder und so weiter, dann wäre dieses Sozialwerk letztlich auf Dauer zum Scheitern verurteilt, weil das Innere ist schon böse. Würden wir jetzt aber ein Werk vollführen, ein völlig unwichtiges vielleicht auch, irgendetwas, wo wir aber den allerbesten Impetus hineinlegen, die beste Motivation, und das ist das, was wir wollen irgendwas Gutes, dann ist, auch wenn das Werk vielleicht scheitert, ist es vor Gott betrachtet eine sehr gute Sache, ist es ein gutes Werk. Das heißt, es bei allen kommt es auf das Innere an und nicht so sehr auf das Äußere. Natürlich, wenn das Äußere und das Innere gleich sind, das heißt, es ist eine gute Sache und das Innere ist auch gut, dann ist es natürlich die ideale Situation, das ist klar. Aber nur um mal zu sagen, dass ich hier ein generelles Gesetz anspreche und nicht nur eine Sache, die sich jetzt auf eine bestimmte, hier eingeschränkte Sache bezieht. Aber hier ist es auch sehr wichtig, Denn der Mensch wird von der Kindheit an daran gewöhnt, aus dem Äußeren heraus zu reden, um sich einfach anzupassen an das, was erwartet wird in der Schule, in der Familie. Jeder erwartet ja irgendwas anderes. Das lernt das Kind. Wie anders auch sein inneres Denken und Empfinden möge. Aber obwohl es irgendwo notwendig zu sein scheint, in der Welt hier zurechtzukommen, ist es doch die Ursache aller Verstellung und Heuchelei. Der Mensch ist also ein zwiespältiges Wesen. Einfältig ist nur derjenige, dessen Äußeres aus dem Inneren heraus denkt und redet, will und handelt. Also wie ich ja schon gleich angedeutet habe, es ist ein bisschen schwierig hier auf dieser Erde. Wenn das jemand macht, wird er als einfältig in dem Sinne bezeichnet, wie es ja auch im Sprachgebrauch üblich ist, nämlich als dumm. Das heißt nicht klug, nicht angepasst und so weiter. Nicht? Es gibt aber solche Menschen auch. Und natürlich wird man sofort empfinden, dass das ein guter Mensch ist, wenn er in diesem Sinne einfältig ist. Aber ich will nur sagen, dass natürlich das hier auf dieser Erde nun mal so ist. Und trotzdem kann jeder versuchen, so aufrichtig und ehrlich wie möglich zu sein, auch wenn er sich vielleicht da und dort anpassen muss. In der geistigen Welt werden alle zuerst in ihrem äußeren Zustand erhalten. Also in diesem Zustand, den sie sich halt hier auf der Erde angewöhnt haben. Später aber, nachdem das Äußere hinweggenommen ist und in ihren inneren Zustand versetzt werden, dann sagt Swedenborg, dann aber wird eine lustige Rolle leicht zur tragischen. Das Interessante ist ja, dass viele Menschen ihrer äußeren Form nach, dass sie glauben, dass das, wie sie sich benehmen und wie sie reden und so, dass das wirklich ihr Wesen ist. Viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich innerlich ganz anders sind. Oder sie denken, sagen wir, nicht drüber nach. Sie könnten es wissen. Denn wenn jetzt jemand bei sich einfach ist oder unter besten Freunden oder einfach bei sich zu Hause und denkt über alles Mögliche so nach, was ihm geschieht oder auch die negativen Gedanken, die auf andere gerichtet werden, die er aber nicht ausspricht, wenn er mit dem anderen zusammen ist. Das ist ja dann auch eben diese Heuchelei. Dann könnte er wissen, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was er außen sagt und was er innen denkt. Nicht? Also er könnte es wissen, aber die meisten denken nicht darüber nach. Und deshalb sind sie natürlich in der geistigen Welt erst einmal so, wie sie es gewohnt sind hier, aber dann später werden sie eben genau in ihr Inneres versetzt. Und das ist dann eben der Zustand, in dem sie sich dann befinden. Und der dann, wie auch immer, wie er eben ist, entweder so oder so, entweder im guten oder im schlechten Sinne, für seinen Zustand sorgt.